HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Julia Fischer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Julia Fischer, Sie gehören zu den führenden Affenforschern. Sie leiten in Göttingen am Deutschen Primatenzentrum die Arbeitsgruppe Kognitive Ethologie. Sie lehren als Professorin an der Universität Göttingen. Sie sind Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie haben viele andere Ehrungen und Auszeichnungen schon erhalten. Und Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das im Surkamp Verlag erschienen ist, Affengesellschaft. Und in diesem Buch erzählen Sie die Geschichte Ihrer eigenen Forschungsarbeiten, Ihrer eigenen Forschungen. Und Sie geben einen Überblick darüber, was wir heute wissen vom sozialen Leben der Affen, darüber, wie Affen denken und wie sie miteinander kommunizieren. Und das sind wichtige Puzzlesteine bei der Suche nach der Antwort auf die große Frage nach der Evolution unseres Sozialverhaltens, unserer Intelligenz und der menschlichen Sprache. In Ihrem Buch Affengesellschaft, Julia Fischer, da ist auch von einem Geschenk des Himmels die Rede. Und ich denke, wir sollten unser Gespräch damit beginnen. Das Geschenk des Himmels, das war eine Einladung nach Botswana zu einem Baboon-Camp, zu den Pavianen nach Botswana. Was war dort so besonders?
Also das Geschenk war nicht unbedingt eine Einladung nur, sondern tatsächlich ein Jobangebot. Ich habe eine Stelle als Postdoktorandin angeboten bekommen von zwei Forschern, einem Ehepaar, die ich sehr geschätzt hatte, wissenschaftlich schon immer, die mich sehr beeinflusst haben. Und die haben mir dann eine Stelle angeboten. Und es war mir dann möglich, für 1,5 Jahre nach Botswana zu gehen, in die Wildnis und dort dieses Forschungscamp zu leiten, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen muss, dass wir da ganz viele Leute waren, sondern wir waren da nur zu zweit und haben mitten in der Wildnis gesessen. Wir haben in Zelten gelebt, in großen Zelten, hatten eine fabelhafte Küche, eine große Terrasse mit einer unglaublichen Aussicht. Und das war natürlich eine unglaubliche Erfahrung, die mich sehr geprägt hat, mein Leben sicherlich völlig verändert hat, sich da auszuprobieren, also in der Wildnis zu leben, unter diesen Umständen zu leben und Tag ein, Tag aus einer Horde von Pavianen hinterher zu stiefeln.
Was braucht man da an Talenten, an Fähigkeiten und auch an Techniken, um das Leben dieser wildlebenden Paviane zu erforschen? Wie geht es?
Also es gehört eine ganze Menge dazu. Natürlich eine gewisse Unerschrockenheit. Man sieht sich ja durchaus dann mal irgendwelchen Löwen gegenüberstehen oder in einer Elefantenherde oder es gibt Flusspferde, also alles, was dazugehört, Schlangen und so weiter. Gott sei Dank hatten wir einen sehr guten Feldassistenten, der uns erstmal das Wesentliche beigebracht hat, wie man sich da verhalten muss.
War das jemand aus Botswana?
Ja, das war ein Einheimischer, Mokupi Mokupi hieß er und ist inzwischen leider verstorben. Aber er hat uns eigentlich, würde ich sagen, die ersten 3 Monate wären wir ohne ihn, wäre das unmöglich gewesen. Und dann hat er uns verlassen und wir haben dann 1 Jahr alleine gearbeitet, was irgendwie auch sehr schön war, weil das dann noch exquisiter war in einer gewissen Weise, ja. Und dann braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, weil es Tage gibt, wo man losläuft und die Tiere nicht findet oder die Tiere den ganzen Tag nur Wurzeln ausgraben und fressen, was auch nicht so interessant ist. Und man muss Hitze aushalten können oder auch mal einen Regensturm, der durch die Küche fegt. Aber man wird eben auch entschädigt. Also diese ganze Ablenkung, die wir in unserem normalen Leben haben, auch immer wieder dieses Eindringen durch E-Mail, Telefon und so weiter, das hatten wir ja alles nicht. Also heute hat jedes gutes Camp auch einen Internetzugang. Das hatten wir natürlich nicht. Ja, wir hatten ein Funkgerät, das funktionierte nicht und das war's. Also wir waren wirklich sehr isoliert und
dabei ist es ja gar nicht so lange her.
Naja, 10 Jahre jetzt doch auch, mehr als 10 Jahre. Aber für mich war das wirklich eine unglaubliche Erfahrung, dass ich das eben geliebt habe, dass ich das toll fand, morgens aufzustehen und dass man immer genau weiß, wo die Sonne aufgeht und untergeht und wie die Sterne heute sein werden. Also so ganz nah an der Natur zu sein, das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja, exquisite Einsamkeit nennen Sie dieses Leben auch in Ihrem Buch Affengesellschaft, Julia Fischer. Wobei ich mir schon denke, wenn man zu zweit diese Forschung betreibt, man muss auf die lange Zeit in der Einsamkeit dann doch ganz gut miteinander geschirren. Man ist doch sehr aufeinander angewiesen.
Ja, aber weil man eben aufeinander angewiesen ist und weiß, das geht nicht alleine oder dann arbeitet man auch zusammen und respektiert sich und es ist ganz klar, dass wir nicht von morgens bis abends miteinander geredet haben, sondern wir hatten so ganz klar unseren Tagesablauf, wenn wir aus dem Feld zurückgekommen sind. Und dann unser Mittagessen gehabt haben, dann haben wir auch so ein bisschen unterschiedliche Aktivitäten dann auch mal oft gesucht und dass wir uns nicht zu sehr so auf der Pelle hängen. Aber im Prinzip, also ich hatte unheimlich Glück, ich war ein halbes Jahr mit dem Kurt Hammerschmidt da, mit Kollegen und dann noch ein Jahr lang mit Markus Metz und das war einfach fabelhaft. Die waren beide so toll und Markus war einfach der beste Fährtenleser. Der konnte die Autos reparieren und überhaupt hatte der ein großes Verständnis, was es heißt, in der Wildnis zu arbeiten. Und das war einfach toll.
Ja, es waren Bärenpaviane, die Sie da beforscht haben. Wie sehen die denn aus?
Also Bärenpaviane sehen anders aus als die, wo, sagen wir mal, der gemeine Zoobesucher normalerweise, der denkt natürlich an Mantelpaviane mit ihren tollen weißen Mänteln und dann haben die diese roten Hintern, was viele Leute nicht sehr attraktiv finden, was ich auch verstehen kann. Bärenpaviane sehen anders aus. Die sind dunkel insgesamt, ziemlich langbeinig, eher schmal, aber sehr groß. Und die Männchen sind auch schon ganz schön imposant. Also um sich das vorstellen zu können, in Botswana haben die Leute immer gesagt, wenn ein Bärenpavian und ein Leopard gegeneinander antreten, sind am Ende beide tot. Also die haben also durchaus beeindruckend und man möchte nicht von einem Bärenpavian angefallen werden. Also das sind keine kleinen niedlichen Affen.
Wie groß werden die Männchen?
Schulterhöhe, naja, die ging mir schon, also so bis zum Oberschenkel schon, ja.
Und was könnte ein Bärenpavian dazu bringen, Sie oder einen Affenforscher, eine Affenforscherin anzufallen?
Also wenn Sie meinen, dass eines Ihrer Gruppenmitglieder bedroht ist, zum Beispiel wenn man einem Kind zu nahe kommt oder auch wenn man einem toten Tier zu nahe kommt, das ist für die immer noch jemand, der zur Gruppe gehört. Oder dann ist es so, die haben sehr exquisite Partnerschaften, die Männchen mit den, oder exklusive Partnerschaften, die Männchen mit den Weibchen. Und wenn man jetzt diesem Weibchen, das nun gerade ihm gehört, auch zu nahe kommt, das mögen die auch nicht so gerne. Und dann gibt es manchmal auch Unglücksfälle. Also in einem Fall war es so, dass sich zwei Männchen gestritten haben und das ist also jetzt nicht mir passiert, sondern einer Kollegin, die Jahre später dort gearbeitet hat. Und die stand im Weg und die beiden Männchen waren so aufgeheizt in ihrem Kampf und dann ist einer an ihr vorbeigelaufen und hat ihr dabei das halbe Bein aufgeschlitzt.
Oh, das heißt, Julia Fischer, Sie müssen sich eigentlich ganz gut in so einer Pavian-Gesellschaft auskennen, um da Feldforschung machen zu können.
Ja, man muss die Tiere auf alle Fälle respektieren und es ist also kein Streichelzoo. Ja? Und wir haben auch immer darauf geachtet, dass wir ihnen nicht zu nahe kommen. Aber wenn man da steht und ganz ruhig ist, dann konnte es eben auch schon passieren, dass einem ein Tier wirklich über die Füße läuft, mehr oder weniger, ja, weil die so an einen gewöhnt sind. Und einmal, das war irgendwie eine ganz niedliche Szene eigentlich, da sind wir alle zusammen durch sehr hohes Gras gelaufen, in so einem Gänseliesel-mäßig, also so ein Aufmarsch aller hintereinander. Und ich bin dann stehen geblieben, weil da ein ganz toller Vogel war, den ich mir unbedingt angucken wollte. Und dann spürte ich hinten am Bein so eine kleine Hand, die mich so anstupste, so, ich möge doch jetzt bitte weitergehen. Aber sonst ist es eigentlich so, dass man versucht, eine Distanz zu halten, weil das besser ist für die eigene Gesundheit.
Und Sie kannten die einzelnen Tiere dann aber schon individuell?
Ja, also dieser Feldassistent Mokupi, der kannte die Tiere, also wirklich im Dunkeln konnte der die auseinanderhalten. Das war unglaublich, wie gut er die kannte. Zum Teil hat man nur ein Bein gesehen und er wusste, wer das ist. Und der hat also in mühevollem Training uns dann beigebracht, die auseinanderzuhalten.
Was haben Sie das festgemacht?
Naja, am Anfang sehen die alle gleich aus. Bei den Männchen ist es einfacher, das sind nicht so viele. Und nach ein paar Tagen konnten wir die alle auseinanderhalten. Bei den Weibchen hat es dann vielleicht noch mal eine Woche länger gedauert. Aber bei den Jugendlichen, also den Halbwüchsigen, da hat man kaum Anhaltspunkte. Und er sagte dann, ja, aber siehst du nicht, der eine ist heller. Und ich habe da drauf geguckt und habe mir gedacht, nein, das kann ich mir nicht. Ich sehe nichts, da ist keiner, ist heller. Aber irgendwann hat man es dann raus und dann versteht man irgendwie nicht mehr, warum man die nicht auseinanderhalten konnte irgendwann, ja, weil dann natürlich diese einzelnen Charakteristika, die Ohren, der Schwanz ist ein bisschen anders. So, es gibt dann lauter kleine Merkmale.
Und so unterschiedlich wie das Aussehen ist wahrscheinlich auch das Verhalten, das individuelle Verhalten der einzelnen Paviane, oder?
Ja, absolut. Die sind alle ganz ungewöhnliche Persönlichkeiten. Jeder ist anders. Bei den Männchen ist das ganz extrem. Manche also herrschen durch Ruhe und Entschlossenheit. Die sind eigentlich wenig aggressiv, aber es ist klar, dass sie immer alles unter Kontrolle haben. Und andere sind eher so Wüteriche, die also dauernd explodieren und dauernd irgendjemand anders angreifen und oft auch irgendwie kleinere und schwächere, die sich nicht wehren können. Und bei den Weibchen ist das genauso. Es gibt sehr unterschiedliche Stile. Auch Stile bei den Weibchen, wie die ihre Kinder behandeln. Und manche sind also sehr ruhig und entspannt und lassen dem Kind auch genügend Freiheiten. Und andere sind überängstlich, halten das Kind immer fest. Das Kind schreit, weil es irgendwie spielen gehen will und es kommt nicht weg. Und andere sind so, dass man sagen würde, na gut, da würde man jetzt das Jugendamt rufen normalerweise, wenn das Menschen wären, ja, weil die also geradezu vernachlässigen ihre Kinder. Ja. Also es gibt große, große Unterschiede, konsistente, individuelle Unterschiede im Verhalten. Und das macht das natürlich so spannend.
Das heißt, man könnte da durchaus in Langzeitstudien so individuelle Entwicklungsgeschichten verfolgen eigentlich.
Ja, absolut. Und das ist auch lustig, wenn also diese Gemeinde der Leute, die im Baboon Camp gearbeitet hat, das geht ja über Generationen, wenn die sich treffen, dann unterhält man sich über die Affen wie über gemeinsame Bekannte. Ja? Also was ist denn aus Nutmeg geworden? Oh Gott, ja, die war immer fürchterlich und schon als Kleine. Und so ist es sehr nett. Also man hat so eine gemeinsame Welt.
Wie groß ist so eine Gruppe, die Sie da studieren?
Also das sind, zu meiner Zeit waren das so ungefähr 85 Tiere, plus minus, werden natürlich geboren, andere sterben oder wandern aus. Aber das war so die Größe. Und was ganz interessant war und irgendwie auch eine, ja, biografisch ganz schön, ein Doktorand aus meiner Arbeitsgruppe war zusammen mit einem Assistenten jetzt in Baboon Camp letztes Jahr und die Gruppe hat sich getrennt. Mhm. Und es sind jetzt zwei Gruppen und die waren genau zur Trennung, sind die da hingekommen und haben dann diesen Trennungsprozess mitverfolgen können. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Wir wissen natürlich nicht, was der Grund war.
War das die Größe oder?
Also was wir eher glauben ist, dass inzwischen sehr viele Elefanten da rumlaufen und das Habitat vollkommen zerstören. Also was wirklich sehr schöne bewaldete Gebiete waren, das ist im Grunde alles jetzt umgenietet worden von den Elefanten. Und die Futtersituation ist einfach sehr viel schlechter geworden. Und dann lohnt sich das für die Tiere doch auseinanderzugehen, weil die Futterkonkurrenz zu groß ist sonst.
Und die konnten studieren, wie sich die Gruppen gefunden haben?
Ja, sie haben dann noch beobachtet, also dann haben die sich wieder getroffen und dann gab es Schreiereien und dann gab es auch noch Wechsel. Einige Tiere sind dann nochmal in die andere Gruppe gegangen oder wieder zurück und das war sehr unruhig. Und irgendwann hat sich stabilisiert und jetzt müssen wir natürlich, also es wäre schön rauszufinden, was jetzt nun aus den Tieren langfristig wird. Aber leider ist das Projekt inzwischen abgebrochen. Also Baboon Camp ist aufgelöst worden, weil es keine Genehmigung mehr gab, dort zu arbeiten. Also zu arbeiten schon, aber nicht dort das Camp zu haben. Das Camp musste aus dem Gebiet raus und dann wurde das einfach sehr, sehr, sehr umständlich, jeweils so lange anzureisen, bis man dann zu dem Gebiet kam, wo die Affen auch wohnten und lebten.
Stichwort viele Schreiereien. Ich habe gehört und gelesen, dass Sie die Laute von Pavian sehr gut nachmachen können. Vielleicht können wir ein paar charakteristische Laute hörbar machen für unsere Zuhörerinnen und Hörer.
Also eigentlich kann ich nur einen Pavianlaut gut nachmachen, das ist das Begrüßen, das Grunzen. Mhm. Also wenn ein Pavian zu einem anderen Pavian in freundlicher Absicht hingeht, dann macht er so. Und dann weiß der andere, okay, ja, ich muss jetzt nicht aufstehen, weggehen, die will mir nichts Böses. Aber man kann sich nicht immer drauf verlassen. Also ich habe auch schon ein Pavianweibchen gesehen, die zu einem anderen hingegangen ist, gegrüßt hat und dann zugebissen hat.
Das war deine Taktik, oder?
Ja, wir sind geneigt, das als Taktik zu unterstellen. Man kann aber es auch so sehen, dass sie so ein zwei Herzen Ach schlagen in ihrer Brust. Auf der einen Seite möchte sie eine freundliche Interaktion, aber man darf sich auch nie eine gute Gelegenheit entgehen lassen, jemanden anders irgendwie eins auf die Nuss zu geben.
Ja, dann gibt es aber viele Warnlaute auch, die Paviane in ihrem Repertoire haben. Wie groß ist das Repertoire an unterschiedlichen Vokalisationen?
Das ist eigentlich sehr übersichtlich. Also vielleicht so 7 Rufetypen insgesamt. Also neben diesen Grunzern gibt es dann natürlich Schreie, also wenn jemand angegriffen worden ist oder ein Kind, das bei der Mutter an die Brust will. Dann gibt es, wir haben die so Angstbellen, 4 Barks genannt. Das sind so Laute, wie so kurze Keckerer, so ne, so ungefähr hört sich das an. Und dann gibt es noch Alarmrufe, hört sich an wie Hundebellen fast, ja. Wir haben die auch Belllaute genannt, Barks. Und Rufe, wenn die den Kontakt zur Gruppe verloren haben und dann noch so keckern und also so. Wir haben jetzt gerade einen Doktoranden, der versucht, das mal wirklich objektiv zu klassifizieren. Aber es deckt sich ziemlich mit dem, was wir vorher auch vom Höreindruck gefunden haben. Und da wundert man sich dann schon, weil die haben eigentlich ja ein komplexes Sozialverhalten. Die leben in einer sehr komplexen Gruppe mit vielen verschiedenen Arten von Beziehungen. Also neben Verwandtschaft haben die Freundschaften, haben die diese Partner, diese Consortships, Partnerschaften gewissermaßen. Und trotzdem haben sie nur so wenige Laute. Aber wenn man sich dann gut einhört, wenn man die lange kennt und die Tiere untereinander kennen sich natürlich, die wissen dann schon immer, welche Nuance von einem Belllaut gewissermaßen was bedeutet. Dann kann eben ein Belllaut, oder bei den Männchen, die haben dann noch den Belllaut ausgebaut mit der zweiten Silbe, das nennt sich ja Wahoo. Und diese Wahoos kommen vor, wenn die sich gegenseitig beeindrucken wollen, die Männchen. Also sind so Signale ihrer Kampfkraft und Stärke. Aber auch, wenn sie Löwen sehen oder wenn sie den Kontakt zur Gruppe verloren haben, benutzen sie die auch. Und wenn man eben die Nuancen kennt, dann weiß man, okay, da ist einer alleine, der hat den Anschluss verloren. Oder man weiß, oh, das hört sich jetzt so an, als wäre da ein Löwe. Also man kann schon innerhalb dieser Ruftypen so verschiedene Nuancen ausmachen.
Also dass der Reichtum an Verständigungsmöglichkeiten doch größer ist, als es dann zunächst scheint.
Ja, also es ist nicht nur, dass sie eben, sagen wir mal, 7 Knöpfe drücken, ne, sondern innerhalb dieser verschiedenen Kategorien gibt es durchaus so emotionale Variationen gewissermaßen. Oder man kann auch im Grunzen anhören, wie dringend das ist. Also ob der jetzt wirklich, wirklich, wirklich das Kind anfassen will oder ob es einfach nur hallo, ist alles gut. Ja, also die Motivation und die gewissermaßen die Emotionalität in den Rufen, die kann man schon ganz gut raushören.
Sie waren 1,5 Jahre, glaube ich, in Baboon Camp, Julia Fischer, und Sie erzählen, dass Sie wahnsinnig geheult hätten, als Sie wieder weggegangen sind. Aber Sie sind trotzdem weggegangen von Baboon Camp.
Ja, irgendwann kam dann der Punkt, wo man auch weiß, jetzt ist es gut. Also es war natürlich auch wahnsinnig anstrengend, das darf man nicht vergessen. Also wenn man morgens in dem Moment, wo man also aufsteht und sein Zelt verlässt, muss man anfangen, darüber nachzudenken, ob man jetzt aufgegessen wird. Also wirklich, wir hatten Löwen.
Also Sie haben sich schon jeden Tag irgendwie auch existenziell bedroht gefühlt dann, oder?
Ja, das muss man auch. Also ich fand das auch eine ganz interessante Erfahrung für eine Zeit, zu sagen, okay, so fühlt sich das an oder so hat sich das auch für die Menschen, bevor sie sich bewaffnet haben und bevor sie also so diese Hochtechnologie entwickelt haben, wahrscheinlich angefühlt, wenn sie draußen rumgelaufen sind mit ihren Speeren, dass man also auch Teil der Nahrungskette ist, ja, und nicht nur irgendwie ein Top-Predator, also ein Raubtier, das ganz oben ist und nur andere ist, sondern dass man auch gefressen werden kann. Und man musste einfach immer, immer, immer aufpassen. Und natürlich habe ich auch Sachen vermisst. Ich habe natürlich meine Familie vermisst und meine Freunde. Und ich habe das Kino, ich bin eine leidenschaftliche Kinogängerin. Ich habe mir immer gewünscht, ach, da, wenn man so eine kleine Tür hätte, dass man mal in so ein schönes Kino gehen kann oder in eine Bar oder sowas. Also es gab auch Sachen, die mir gefehlt haben, ja. Mit anderen Leuten auch zu diskutieren und auch zu gucken, was passiert in der Wissenschaft. Also man kann ja doch nicht alles so für sich alleine ausmachen. Ich zumindest brauche die Auseinandersetzung. Und insofern war es dann auch gut, wieder in die Zivilisation zurückzukommen.
Und was danach kam und was davor war, darüber reden wir gleich. Jetzt nehmen wir uns aber die Zeit für die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Professor Julia Fischer. Was hören wir jetzt als erstes?
Wir hören Baloji. Das ist ein belgischer Rapper mit Wurzeln im Kongo und seine Musik dreht sich um dieses Leben zwischen den Welten und die Brücken und die Grenzen.
Passt genau für den Übergang. Chez nous n'ont pas fond bien que je passe ma journée passe entre les gouttes entre les gouttes.
J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'enfants. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints vu qu'ils m'aiment sans phare. Leur affection me désempare, me laisse à part. On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot
entre les lignes.
Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point
entre les lignes.
Entre les lignes, Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Primatenforscherin Professor Julia Fischer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Julia Fischer, Sie sind in München geboren, 1966, und Sie haben mal erzählt, nach dem Abitur hatten Sie riesige Probleme, sich für ein Fach zu entscheiden, weil Sie alles so furchtbar spannend fanden. Auf die Affenforscherei sind Sie nicht gleich gekommen.
Nein, also durchaus nicht. Biologie hat mich schon sehr interessiert. Ich hatte auch Biologie-Leistungskurs, ich hatte eine tolle Lehrerin in der Schule. Ich fand das ein absolut spannendes Fach. Aber ich hätte auch Politik studieren können oder vielleicht Sprachen. Und dann habe ich erstmal Spanisch gelernt und bin eine Zeit lang nach Madrid gegangen, um dort eben richtig Spanisch zu lernen. Und dann, es war so viel irgendwie, was mich gereizt hat. oder Journalistin zu werden, hatte ich auch mal überlegt. Das Vermittelnde hat mich interessiert, aber nach einem langen Gespräch mit einem alten Freund meiner Mutter, also andere Generation, der hat dann gesagt, nein, du musst dir was suchen, wo du eine eigene Grundlage hast. Dann kannst du immer noch vermitteln, ne, aus dieser Grundlage heraus. Und ja, und dann habe ich mich für die Biologie entschieden und irgendwie war es dann auch so, als ich da reinmarschiert bin damals in die FU, die
berühmte, in Berlin.
Ja, in Berlin an der Freien Universität in die FLAFÜ, die Pflanzenphysiologie, da war da so der erste Semestertag. Da habe ich gedacht, okay, das ist es, ja, das ist jetzt meins.
Und in der Pflanzenphysiologie?
Nein, das war nur das Gebäude, also wo die Fachschaft war und dann war der erste Kurs und die erste Vorlesung und da hatte ich doch irgendwie so das tiefe Gefühl, so das gefunden zu haben, was mich interessiert, auch weil es so viele Herausforderungen waren. Es ist ja ein sehr handwerkliches Fach, also am Anfang muss man ja lernen, also Mikroskopieschnitte anzufertigen, auch Tiere zu sezieren und das waren alles Dinge, mit denen ich eigentlich bislang noch nicht so viel zu tun gehabt hatte und ich dachte, das ist echt eine Erweiterung, also auch gerade dieses Praktische und die Leute haben mir gut gefallen, die Art, an Probleme heranzugehen, hat mir gut gefallen und so, glaube ich, war das dann eine gute Entscheidung.
Ja, und sehr spannend klingt ja auch, wo Sie für Ihre Diplomarbeit recherchiert haben. Das war nämlich dann bei Zahmenaffen, bei Berberaffen in Frankreich.
Ja, also eigentlich wollte ich ja dann Meeresbiologin werden und ich hatte auch eine hohe Affinität zu Greenpeace und auch Kontakte da nach Hamburg und so und war dann in Schottland erst. Und hatte dort auch ein meeresbiologisches Projekt und wollte dann aber doch lieber was machen, was also mit Tierverhalten, das fand ich dann noch spannender. Und
die Robben dann eher.
Genau, so Richtung Robben oder Delfine vielleicht. Und mir fehlte aber noch ein Kurs. Ich bin also zurück nach Berlin gegangen und habe dann den Kurs Primatenverhalten gewählt mit einer Exkursion nach Südwestfrankreich in einen Affenpark, wo wir dann das Verhalten der Affen studieren sollten. Und es fiel mir dann gewissermaßen wie Schuppen von den Augen, dass natürlich also Affen in einem Park wahrscheinlich ungefähr 100-mal interessanter sind als Robben auf einer Sandbank.
Und würden die Robbenforscher wahrscheinlich nicht zustimmen, aber
wahrscheinlich nicht. Die sind auch sehr interessant. Nee, also da ist natürlich auch sehr viel drin. Und es gibt eine berühmte Schafforscherin, die gesagt hat, also man mag es nicht glauben, aber Schafe sind mindestens genauso komplex wie Affen. Und ich würde ihr zustimmen. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber ich fand die Affen einfach toll. Und ja, und so bin ich dann bei den Affen gelandet. Und im Nachhinein sieht ja dann alles immer so logisch aus. Ja. In dem Moment war mir das nicht klar, aber es passte dann ja, weil es doch auch sehr viele geisteswissenschaftliche Fragestellungen und Themen berührt, ja, oder philosophische Themen. Also wenn man sich eben anfängt, mit dem Geist zu beschäftigen von anderen, dann hat man gleich also in einem Feld aufgestoßen, was nicht unbedingt ursprünglich ein biologisches Feld war. Und insofern kam das dann alles ganz gut zusammen.
Was aber das riesige Thema ist, da werden wir nachher noch drüber reden, denke ich. Also wie viel Affen eben über andere nachdenken oder ob sie über andere Affen nachdenken.
Also was heißt nachdenken?
Ja. Ja, aber bleiben wir erstmal noch bei den Berberaffen, die Sie da untersucht haben in Südwestfrankreich. Sie beschreiben in Ihrem Buch Affengesellschaft Ihre Forschungen dort und was mir zum Beispiel unheimlich imponiert hat, war, dass neugeborene Berberaffen anscheinend ein Statussymbol sind, mit denen sich besonders gern die Männchen schmücken.
Ja, das ist also sehr, sehr auffällig. Das sehen auch also Laien, die in diesen Park kommen, sehen sofort, was ist das denn? Da ist ja ein Männchen, das mit einem kleinen Baby rumläuft und das hält und trägt und dann kann man oft eben gerade in der Zeit, das sind saisonal lebende Affen, also die kriegen ihre Kinder eigentlich alle relativ innerhalb von 2 Monaten ungefähr im Frühjahr. Und dann sind da diese ganzen kleinen schwarzen Neugeborenen und dann sieht man irgendwie wie so ein Männchen eben mit so einem schwarzen Neugeborenen. Das hat auch noch so ein pinkes Gesicht und pinke Hände und kleine schwarze Fingernägel.
Später wird es dann braun, gell?
Später wird es braun und nimmt dann vielleicht Schäferhundfarbe an, so ungefähr. Ja, also ein bisschen gestromert auch und eher blondbraun. Na, jedenfalls sieht man dann diese Männchen, die dann zusammenhocken und sich in einem wirklich merkwürdigen Ritual ergehen, wo die dann gemeinsam da sitzen und dann dieses Kind hochheben und beschmatzen und beschnattern. Dann machen sie so komische Laute dabei. Und das dient alles dazu, die Beziehung mit dem anderen Männchen zu stabilisieren oder zu pflegen und auszubauen und mit denen also Koalitionen zu bilden. Und man sieht auch manchmal, das sind natürlich also anekdotische Beobachtungen, das haben wir nicht jetzt unbedingt, können wir das nicht quantitativ analysieren, also so richtig in Statistik dann fassen, dass ein Kind getragen wird von einem jüngeren Männchen meinetwegen, über, von den Schlafplätzen zu den Futterplätzen. Und kurz bevor die Futterplätze erreicht werden, kommt das Alpha-Männchen, das dominante Männchen, hin, nimmt sich das Kind und trägt es dann gewissermaßen den letzten Rest der Strecke. Ja. Haben wir natürlich wahnsinnig gelacht, weil wir uns vorgestellt haben, dass er jetzt so auf die Bühne tritt und jetzt hat er dann das Kind. Ja. Und was wir sehen ist also, dass wer ein Kind hat, hat auch mehr Freunde.
Also durchaus wirklich ein Statussymbol.
Ja. Ja, also es wird auch als sozialer Pass bezeichnet oder soziales Werkzeug, diese Kinderbetreuung. Ja, es ist also etwas Tolles.
Die Berberaffen, sollte man vielleicht dazu sagen, gehören zu den Makaken, sind also enge Verwandte von den Rhesusaffen, die vielleicht noch bekannter sind. Haben Sie das auch bei anderen Affenarten gefunden, dass Kinder haben so einen Status bedeutet, so einen zugewinnenden Status auch?
Also es gibt durchaus auch noch andere Primatenarten, aber bei die Berberaffen ist das extrem. Und bei den Pavianen, bei den Bärenpavianen ist es durchaus auch so, dass es enge Beziehungen gibt zwischen bestimmten Männchen und den Müttern, solange die Mütter Babys haben. Und inzwischen wurde nachgewiesen, dass das dann eben auf die Väter sind. Also dass es eine Form von Investment in den eigenen Nachwuchs ist, also dass dieses Kind beschützt wird gegen andere Männchen. Wogegen bei den Berberaffen es offensichtlich keine Korrelation gibt. Das ist nicht unbedingt die eigenen Kinder, um die Männchen sich kümmern. Die Männchen machen das im eigenen Interesse, um ihren Status zu erheben. Bei den Bärenpavianen würde man eher sagen, die machen das wirklich, um ihre eigenen Gene durchzubringen.
Die eigenen Mütter kümmern sich natürlich um ihre Babys und da haben sie ganz dramatische Entwöhnungsszenen beobachten können bei den Berberaffen.
Also die findet man bei allen Primatenarten, dass irgendwann so ein Konflikt auftritt. Also am Anfang ist es natürlich so, dass die Mutter alles für das Kind tut und sich für das Kind einsetzt. Und wenn das Kind an die Brust will, darf es natürlich an die Brust und so weiter. Aber irgendwann hat die Mutter natürlich ein neues Interesse, nämlich sie will vielleicht wieder schwanger werden. Sie muss sich darauf vorbereiten, ihren Körper darauf vorbereiten und fängt dann an, das Kind abzuwehren. Und das ist manchmal richtig dramatisch. Also man sieht dann die Mutter da sitzen mit der Hand vor der Brust, lässt das Kind nicht ran und das Kind sitzt davor und schreit und die Haare sind gesträubt und die kleinen weißen Zähne blitzen auf und dann kann es sogar so richtigen zu so Erpressungsversuchen kommen, so würden wir das deuten, ja. Das Kind irgendwie schmeißt sich von einem Baum runter und wälzt sich im Staub, ja, damit die Mutter endlich nachgibt. Und am Anfang gibt sie dann auch noch nach, ja, aber der Aufwand gewissermaßen für das Kind wird immer größer und irgendwann geben die dann auch auf. Und tags eher als nachts. Also es gibt dann eine lange Strecke bei den Berberaffen, wo die Kinder schon tagsüber sehr selbstständig sind, mit anderen Kindern spielen oder bei Männchen sind oder so. Aber nachts möchten sie dann doch zurück in die Arme und an den Bauch der Mutter. Und da kommt dieser ganze Konflikt nochmal gewissermaßen mit einer Verzögerung von ein paar Monaten eben.
Und dann gibt's ein Wort, das mir auch sofort hängen geblieben ist, ein Begriff. Sie sagen, die Berberaffen, die können ein Kommentargesicht machen. Was bedeutet das, Julia Fischer?
Also wenn die Interaktionen zwischen anderen sehen, und das können positive oder negative sein, also entweder sehen sie zum Beispiel, wie jemand anders da sitzt und mit so einem Kind rummacht und das Kind hochhebt, und also wie ich das vorhin beschrieben habe für die Berberaffen-Männchen, dann haben die so ein ganz bestimmtes, so einen bestimmten Gesichtsausdruck, oft machen sie dann auch Laute dabei, und die machen sie eigentlich wirklich nur dann, wenn sie sehen, wie andere interagieren. Es kann aber auch sein, dass ein Streit beobachtet wird oder eine Auseinandersetzung oder dass irgendjemand hingeht und jemand anders ins Bein beißt und dann kommt auch dieses Kommentargesicht und auch bestimmte Laute dazu, sodass alle anderen eigentlich dann sofort wissen, also auch wir als Beobachter, wenn wir das hören, dann wissen wir so, dieser Affe sieht irgendwas zwischen anderen.
Und Affen beobachten anscheinend sehr genau und sehr gerne auch, was andere so machen.
Ja, also das ist das Wichtigste für sie und sie sind bestimmt auch besser als wir. Also am besten wäre es natürlich, wir könnten direkt die Beobachtung von ihnen aufnehmen lassen, weil sie sicherlich sehr viel aufmerksamer sind, als wir es je sein können. Aber natürlich, also das Wichtigste ist natürlich, was zu fressen zu finden und zu trinken zu finden. Aber das geht nur, die können ja immer nur in einer Gruppe überleben. Und dieser Drang, genau zu verfolgen und diese Motivation ist einfach extrem hoch, genau zu gucken, wer bildet mit wem eine Allianz, wer hat sich mit wem gestritten, was hat das für Folgen für mich? Also sind die über mir oder unter mir? Bilden sich da welche, die sich gegen mich vorgehen und so weiter? Also das ist was für die Affen absolut essentielles, dass sie das alles, wie wir heute sagen würden, auf dem Schirm haben. Ja.
Es ist schon erstaunlich. In Ihrem Sozialverhalten scheinen ja diese Affengesellschaften, die Sie beobachten, Julia Fischer, uns doch in vielem extrem ähnlich zu sein. Und gleichzeitig ist das Kommunikationsverhalten, diese ewige Debatte, haben Affen eine Sprache? Also wie weit teilen Sie sich mit, wie weit geben Sie weiter, was Sie beobachten? Da scheint es ja wirklich die krassesten Unterschiede zu geben zwischen nichtmenschlichen Primaten und uns Menschen. Schon eigenartig. Also dieses Kommentargesicht setzen die Berberaffen auf, aber anderen mitteilen von dem, was sie jetzt eben sehen, das tun sie nicht.
Nee, das tun sie nicht. Und das ist ein großes Rätsel. Also das versteht man eigentlich überhaupt nicht am Anfang, wenn die sind ja intelligent und sie hätten sich auch was zu erzählen. Also nicht, also sie könnten gewissermaßen Klatsch und Tratsch, das wäre eigentlich für die sicherlich etwas, was interessant wäre. Aber offensichtlich fehlen verschiedene Komponenten, sage ich mal, ja, um so weit zu kommen, dass man über andere klatschen kann. Das eine ist, dass sie überhaupt nicht die neuronalen Grundlagen haben. Also es fehlen einfach bestimmte Verbindungen im Gehirn zum Kehlkopf. Also sie können gar nicht diesen Stimmeinsatz so kontrollieren wie wir. Sie können die Artikulation, wie man also was ausspricht, gewissermaßen die Atmung und den Stimmeinsatz nicht so genau justieren, wie wir das können. Dann fehlt ihnen, also erstens die vokale Kontrolle. Zweitens fehlt ihnen ein Verständnis dafür, dass andere etwas nicht wissen, was sie wissen. Also sie denken gar nicht darüber nach, ob andere dasselbe wissen wie sie. Also sie gehen auch nicht unbedingt davon aus, dass alle in der gleichen Welt leben wie sie. Es ist nicht eine völlig egozentrische Welt, sondern einfach diese ganze Dimension scheint gar nicht da zu sein. Also zumindest bei den Tieraffen überhaupt nicht. Und bei den,
das wissen Sie aus Experimenten, ja, die Sie auch in Ihrem Buch erzählen.
Ja, wir haben Experimente gemacht, wo man sich dann doch sehr wundert. Also eine, das ist jetzt eine Anekdote, aber die versinnbildlicht das sehr schön. Da lag eine Schlange, haben wir so eine Gummischlange in ein Futterhäuschen getan. Und die Frage war jetzt, wenn einer kommt und das gesehen hat, dass da eine Schlange drin ist, jetzt kommt der Nächste, wird der gewarnt. Und das machen die nicht. Überhaupt nicht. Noch nicht mal die Mütter ihre Kinder. Dazu gibt es noch eine Reihe von anderen Experimenten von Kollegen auch.
Obwohl sie die Schlange ernst genug nehmen, meinst du?
Ja, sie springen selber weg. Sie sind selber verunsichert zumindest, ja. Aber da passiert nichts. Sie lassen ihr Baby seelenruhig da reinklettern, ja. Und es könnte ja gefährlich sein. Aber sie gehen auch nicht hin und nehmen das Kind weg oder sowas ähnliches. Auch das nicht. Und das sind dann schon so Sachen, wo man sich wundert, ja, und fragt, also sie sind auch nicht überrascht, dass da jemand reingeht. Und sie müssten eigentlich überrascht sein, wenn sie denken würden, der andere weiß ja, dass da eine Schlange drin ist. Also wenn sie diese egozentrische Weltsicht hatten. Das haben sie auch nicht. Also, sondern es kommt gar nicht vor. Es ist, als würde da so eine weiße Wand, so eine Nebelwand sein. Ja? Und die beobachten das, was der andere macht, sehr interessiert. Aber sie nehmen so nicht so richtig so Stellung dazu, gewissermaßen. Ja? Und das ist schon merkwürdig. Ja? Oder dass eine andere Hilfe benötigt. Ja? Das kriegen sie auch nicht so richtig hin. Also es gibt so ein paar Experimente mit Schimpansen, wo die Schimpansen sich anders, also zum Beispiel gerade helfen, also eine Tür aufzumachen oder sowas. Die scheinen da etwas differenzierter zu sein. Aber für die Tieraffen, da steht man also davor und schüttelt also wirklich den Kopf und denkt man, ich verstehe es nicht.
Also Tieraffen, sollten wir vielleicht nochmal sagen, das sind also die Nicht-Menschen-Affen.
Genau.
Und das ist nämlich, sollte man vielleicht nochmal betonen, die ganzen Experimente und diese ganzen Verhaltensbeobachtungen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, sind ja alle nicht bei Menschenaffen passiert. Also schon bei den Nicht-Menschenaffen finden wir so ein reiches Sozialleben, das uns in so vielem, glaube ich, an unser eigenes erinnert. Also mich jedenfalls an unser Sozialleben erinnert.
Ja.
Es ist schon verblüffend. In Ihrem Buch Affengesellschaft, das schreiben Sie, Julia Fischer, und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Affen also anscheinend sehr gute Beobachter sind, sehr viel nach dem Verhalten gehen. Und wir Menschen anscheinend, finden Sie, eine fast krankhafte Neigung besitzen, den anderen Absichten zu unterstellen. Also gar nicht so nur aufs Verhalten zu gucken, sondern immer sofort die Absicht dahinter versuchen zu erschließen.
Ich glaube, wir Menschen haben insgesamt eine Neigung dazu, Kausalitäten zu identifizieren. Also einfach zu sagen, okay, das ist die Folge davon. Ja? Und wenn wir jetzt jemand anders beobachten, dann ist das die Folge davon, dass der eine Absicht hat. Also der wollte was. Und wir generalisieren dann auch, also übertragen das auf alle möglichen anderen Umstände. Also wenn man sich Animismus anguckt, ja, also dass man sich vorstellt, dass also die Umwelt eine Seele hat und dann mit auch Absichten dann dazukommen. Also der Ast wollte, dass ich stolpere über ihn, ja, oder natürlich auch in Religionen sind auch immer sehr viele Absichten eingebaut, um das zu erklären, was passiert ist, ja, oder man denke nur an die bösen Götter eben, ja, die zornige Blitze vom Himmel schleudern. Also, dass man immer versucht, sich zu überlegen, also was könnte denn die Erklärung dafür sein, dass das jetzt passiert? Und wir vermuten dann eben auch manchmal gewissermaßen Kausalitäten, wo gar keine sind. Aberglaube ist auch so ein Klassiker natürlich, ja, bei uns. Also, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, deswegen ist heute alles schiefgegangen, ja. Und die Affen machen das nicht so. Und wir haben so ein paar Experimente zu ganz einfachen Zusammenhängen gemacht, also einfach physikalische Zusammenhänge. Wenn ich irgendwo was drunter verstecke, dann verändert sich die Form des Verstecks gewissermaßen. Und das ist absolut unglaublich, wie schwer denen das fällt, sowas nachzuvollziehen. Also so bestimmte Ableitungen zu machen und bestimmte Schlüsse zu ziehen. Wenn das indirekt ist, wenn man es nicht direkt sehen kann, also aus eigentlich einem Fehlen einer Veränderung etwas zu erschließen, das kriegen die nicht hin.
Mhm. Affen suchen nicht nach Kausalitäten, Affen suchen nicht nach Absichten und wir machen beides vielleicht ein bisschen zu sehr.
Ja, also wer sich schon mal irgendwie seinen Computer angeschrien hat und gesagt hat, du willst mich nur ärgern, der gehört auf alle Fälle in die Klasse von Leuten, die zu viel Absichten unterstellen.
Ja, wir nehmen uns jetzt wieder Zeit für eine Musik. Was haben Sie als nächstes mitgebracht, Julia Fischer?
Das ist Sass und das ist einfach, habe ich ausgesucht, weil es so ein bisschen flott ist und gute Laune verbreitet und das braucht man ja auch oder hat man auch, wenn man Affen beobachtet.
C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute die Affenforscherin Julia Fischer, die am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen die Arbeitsgruppe Kognitive Ethologie leitet und an der Universität Göttingen lehrt. Und Gastgeberin ist Regina Oehler. Julia Fischer, nachdem Sie den schönsten Ort der Welt verlassen haben, das Baboon Camp in Botswana, da haben Sie sich gesagt, so und jetzt werde ich Professorin. Wie kam dieser Entschluss?
Das hatte ich eigentlich schon vorher im Kopf, nachdem ich meine Doktorarbeit fertiggestellt hatte, habe ich gedacht, okay, ich will jetzt Professorin werden, wie mache ich das? Dann kam natürlich Botswana, das war natürlich eine riskante Entscheidung, ja, weil es kann auch genauso gut sein, dass man anderthalb Jahre ins Feld geht und mit nichts nach Hause kommt. Aber das war es mir wert. Aber ich kam nicht mit nichts nach Hause, sondern ich hatte tatsächlich sehr interessante Daten und dann habe ich mich relativ klar dahin orientiert zu sagen, okay, was muss ich jetzt bringen, damit ich Professorin werden kann? Also ich habe mich dann habilitiert, habe unterrichtet an der Universität Leipzig.
Genau, in Leipzig am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben Sie sich habilitiert.
Genau, und das war natürlich auch ein schönster Ort der Welt, was die Intellektualität angeht, was die verschiedenen Arbeitsgruppen da angeht. Das war einfach unglaublich, eine ganz tolle Stimmung, wirklich sehr anregend und es war auch nicht einfach, da wegzugehen. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen, tolle Kollegen und wirklich eine gute Zeit. Und mein Doktorvater hat immer gesagt, du kriegst natürlich eine Professur, aber ich fand das gar nicht so natürlich, sondern ich habe gesehen, es ist natürlich es wird dann sehr eng, ja. Also der Flaschenhals ist sehr schmal und ich war mir durchaus nicht sicher, ob das klappt, weil Verhaltensbiologie nicht so häufig ist wie vielleicht Betriebswirtschaftslehre und wer braucht schon Affenforscher und ich hatte dann das unglaubliche Glück, dass hier in Göttingen diese Stelle ausgeschrieben war, auf die habe ich mich beworben und nach einem sehr langen Verfahren habe ich sie dann auch bekommen und habe jetzt also diese fantastische Position als gemeinsame Berufung am Forschungszentrum, am Primatenforschungszentrum, Deutschen Primatenzentrum zu sein. Und wir haben da einfach Bedingungen, die es uns erlaubt, auch sehr langfristig angelegte Forschung zu machen. Und so war es mir dann möglich, jetzt meine eigene Feldstation oder unsere eigene Feldstation aufzubauen, weil das ist also wirklich Teamarbeit, die da nötig ist.
Und die ist im Senegal, die eigene Feldstation.
Genau, also unsere Forschungsstation Cimenti, die ist im Inneren des Landes im Senegal. Und dort gibt es eine Pavianart, über die man bis dato eigentlich wirklich sehr wenig wusste. Die gibt es zwar in ein paar Zoos und es gab auch einen Forscher, Martin Scharmann, der Ende der 70er Jahre dort anderthalb Jahre auch in der gleichen Gegend, also ungefähr 200 Kilometer weiter, aber also im gleichen Nationalpark gearbeitet hatte. Und der war nicht in der Lage, die Tiere individuell zu identifizieren. Also der ist zwar zwei Gruppen gefolgt, aber hatte eigentlich nur sehr rudimentäre Kenntnisse von den individuellen Beziehungen der Tiere. Aber schon eine ganze Menge rausgefunden über, was die fressen, wo die langlaufen und so, ja. Und ein anderer Forscher, der hatte die im Zoo beobachtet, und der hatte eine ganz andere Interpretation, wie eigentlich deren Sozialstruktur ist und soziale Organisation, also in was für Art von Gruppen die leben, ob das also mehrere Männchen, mehrere Weibchen sind oder Harems. Der dachte, das sind Harems. Sonst gab es nichts. Keiner hatte richtig da Fuß gefasst und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil Paviane ein ganz wichtiges Modellsystem sind für die Evolution des Menschen. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Paviane haben eben in einem ähnlichen Habitat gelebt wie frühe Menschen, also in der Savanne und wir können aus deren Gruppengröße und so, also kriegen wir wirklich Einblicke auch in so frühe Bedingungen, frühes Sozialverhalten. Und über diese Guinea-Paviane heißen die, die da in Westafrika leben, wusste man eben fast gar nichts. Und jetzt fangen wir an. Das ändert sich jetzt gerade. Das ist also wirklich etwas, wo man viele Nerven braucht und viele Leute. Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne dieses fantastische Team, das wir haben, die dort hingegangen sind und dann also wirklich sehr mühevoll die Tiere an uns gewöhnt haben, die ganze Infrastruktur aufgebaut haben. Also wir haben jetzt ein richtiges Forschungscamp und mit Internetanschluss neuerdings und Telefon. Das hatten wir lange nicht. Und inzwischen haben wir dort Einblicke und diese Paviane leben in einer völlig anderen sozialen Organisation, also mit mehreren Ebenen. Es gibt so.
Also anders als die Bärenpaviane jetzt.
Als die Bärenpaviane, genau. Die haben ja feste Gruppen, mehrere Männchen, mehrere Weibchen. Die sind sehr klar, grenzen die sich von anderen Gruppen ab. Wenn die eine andere Bärenpaviangruppe sehen, dann bricht irgendwie gleich die Hölle los und alle Männchen fangen an zu rufen und die scheuchen ihre Weibchen zusammen und gehen gegen die anderen Männchen vor und haben einen hohen Wettbewerb zwischen den Gruppen. Und bei den Guinea-Pavianen ist das alles völlig chaotisch und sehr friedlich. Es sind wahnsinnig viele Tiere, die in dem Gebiet leben. Es sind irgendwie über 350, schätzen wir. Also das ist das Höchste, was wir je an einem Tag gezählt haben, auf einem Haufen. Und da gibt es aber verschiedene Untergruppen, verschiedene Levels. Also ganz gewissermaßen an der Basis sind einzelne Männchen, die miteinander befreundet sind und sehr enge Beziehungen haben und sich gegenseitig krummen und umarmen. Also sie pflegen sich das Fell und die sitzen da und umarmen sich. Und das würde ein Bärenpavianmännchen nie tun. Die würden niemals ein anderes Bärenpavianmännchen anfassen, außer um es zu hauen und zu beißen. Aber nicht, um ihm das Fell zu pflegen. Ja. Also ganz anders. Und die Weibchen sind relativ wenig interessiert an anderen Weibchen, was auch ganz anders ist als bei den Bärenpavianen, wo die Weibchen die ganz festen Beziehungen miteinander haben und auch in ihrer Geburtsgruppe bleiben.
Und für was interessieren sich dann die Guinea-Pavian-Weibchen eher?
Die interessieren sich mehr so für die Männchen auch und für ihre Kinder. Aber sie haben jetzt nicht so starke Weibchen-Weibchen-Beziehungen. Und das wirft natürlich einen Haufen Fragen auf. Also was ist da los? Und wir haben die Vermutung, dass es die Weibchen eigentlich ihre Geburtsgruppe verlassen und die Männchen bleiben. Also man hätte ein komplettes einen Rollentausch gewissermaßen, was so das Wanderungsverhalten angeht. Und ja, dann haben wir jetzt die ersten, also wir haben Lautaufnahmen, wir wissen, wie die Lautstruktur, und das ist auch wieder sehr spannend. Also wir haben ein komplett anderes Sozialsystem, also von der sozialen Organisation, aber die Laute sind sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, also da hat sich wieder in der Evolution gar nichts getan. Wir sehen also die Flexibilität, die Plastizität, die ist im Verhaltensbereich durchaus da, aber in der Kommunikation, in der Struktur der Laute ist es wie eingefroren. Ja? Und das ist wieder ein Hinweis darauf, dass die Kommunikation und also eben sehr fix ist und wir wissen aber nicht warum. Ja? Also welche Gene sind denn dafür verantwortlich, dass sich da nichts ändern kann? Was sich durchaus verändert ist, ist die Art, wie sie die Laute benutzen. Also es gibt zum Beispiel natürlich überhaupt keine Wahoo-Kämpfe, wo Männchen sich gegenseitig aufplustern und anfangen, weil warum sollten sie? Sie sind ja eben miteinander befreundet. Ne? Also da sehen wir schon Unterschiede. Aber die machen auch, wenn die einen anderen Guinea-Pavian sehen. Und sie machen auch dieselben Alarmrufe. Also es ist alles sehr, sehr spannend.
Schon wirklich erstaunlich, wie da dieser Sprung in der Evolution passieren konnte zu unserem Kommunikationsverhalten. Also mir scheint, es wird immer rätselhafter irgendwie, oder?
Ja, auf eine gewisse Weise schon. Uns fehlt da fehlen sozusagen die Zwischenstücke, ja. Also wir haben natürlich so ein paar Vorstellungen, welche Gene sich verändert haben, aber das erklärt das noch nicht, weil sich ja gleichzeitig so viel verändert hat. Und es gibt Leute, die sagen, Wilhelm von Humboldt gehörte dazu, es ist eine unbeantwortbare Frage. Wir werden den Ursprung der Sprache nicht aufklären können. Und ich bin im Moment auch an einem Punkt, wo ich denke, wahrscheinlich hat er recht.
Tatsächlich, an dem Punkt sind Sie im Moment.
Ja, also ich sehe so, wie sich immer so wieder so die Probleme verschieben. Man geht dann wieder zu einem anderen Problem und guckt sich das an. Also im Moment wird es ganz heiß diskutiert und viele Leute sind der Ansicht, die Sprache ist entstanden über Gesten.
Zum Beispiel Ihr Leipziger Kollege Michael Tomasello.
Genau, Mike Tomasello vertritt das also sehr vehement und ich kann dem nicht folgen. Also ich finde die Gesten von Menschenaffen nicht elaborierter als ihre vokale Kommunikation, beeindruckt mich keineswegs. Also ich finde beides gleich rätselhaft. Plus, was dann immer noch offen ist, wenn man sich überlegt, dass die Sprache über Gesten entstanden sein sollte, wieso reden wir dann? Also was ist denn dann passiert? Also wie kam man dann wieder von den Gesten zum Sprechen? Und also ich bin durchaus bereit zu sagen, das gehört schon zusammen. Also wir sehen ja auch bei Menschen, dass viele, die reden, eben dabei auch gleichzeitig gestikulieren. Also dass Hand und Mund irgendwie zusammengehören. Diese Hypothese leuchtet mir durchaus ein. Mehr bei Menschen übrigens als bei den Affen.
Ja, und dann kommt bei uns Menschen natürlich dann noch die Lust an der Sprache dazu.
Genau.
Die für Sie, Julia Fischer, glaube ich, auch eine große Rolle spielt.
Ja, auf jeder Ebene. Also nicht nur die Sprache zu untersuchen, sondern natürlich auch, also ich lese gerne und ich finde es auch, also was weiß ich, ein hervorragend vorgetragenes Gedicht ist auch ein Genuss. Also was mich mehr fasziniert so als Forscherin, das ist eben gerade wie bei kleinen Kindern, also wie viel Spaß die daran haben. Ja? Und dass man sich gut vorstellen kann, dass das also von einem Überlebensvorteil ist. Also wenn man schon sprechen lernen muss, dass die Evolution einem dann auch noch mitgegeben hat, dass das auch zumindest, wenn man jung ist, einem auch sehr viel Spaß macht.
Ja, Professor Julia Fischer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie haben uns noch Musik zum Ausklang mitgebracht. Was erwartet uns gleich?
Das ist Calexico, The Black Light. Und das ist auch eine meiner Lieblingsmusiken.
Das hören wir gleich. Vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.